Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Kurzkritik. Ich bin Susi und treffe heute Yoko Ono und John Lennon in Greenwich Village in New York. Groovy, Baby.
Ich bin Sven und erzähle heute von meinem ersten Teufelsdreier.
Wow.
Und ich bin Oh, sorry, jetzt habe ich...
Entschuldigung.
Fuck.
Was ist denn passiert?
Du kannst ich habe angefangen und dann habe ich ein Wow gehört und dann dachte ich mir, oh, ich habe gerade irgendwie die Anerkennung an Svens Spruch nicht richtig anerkannt.
Und bin ich gewohnt.
Oh, oh.
No, ich fand deinen Spruch super.
Ja, er war wunderschön, ganz toll.
Werdet ihr noch mehr pre-A-Shaden.
Ah ja. Okay, aha. Gut. Jetzt bist du dran, Asfaha. Und bitteschön.
Ja, also ich bin ich bin Asfa und ich wollte mir heute 99 Minuten lang meinen Kopf gegen die Wand hauen.
Oh, der ist gut.
Okay, gut, das klingt nicht sehr gesund.
Weil Wand und Brick, verstehst du?
Mittelmäßig. Ja, ja.
Oh, nee. Okay.
Ja, es ist wieder warm, der Kopf funktioniert nicht.
Richtig, wir haben wieder ziemlich wilde Opener, aber was ich sehr, sehr gut finde. Das heißt, wir haben mal wieder ein sehr tolles, durchmischtes Programm. Und dieses Mal müssen wir auch nicht auslosen, wer zuerst darf, sondern wir haben uns im Vorfeld abgesprochen. Diesmal waren wir sehr smart.
Ja, smart würde ich uns rein nicht bezeichnen, aber
mal,
ja.
Mal besser.
Oh, doch. Wie negativ ist die Einstellung? So.
Positiv war nur mein letzter Schwangerschaftstest.
Deiner?
Man sieht den Bauch gar nicht, ne?
Also eigentlich hätte ich den Scherz bringen müssen, aber wenn mein Mann die Folge gehört hätte, wäre der schon Schweißperlen auf die Stirn.
Du hörst das Auto gerade losfahren von hinten.
Jetzt wirft das alles nur Fragen auf.
Ja, genau. Ich weiß ja komisch, wenn er plötzlich reinkommt und sagt, er fährt kurz Zigaretten holen, obwohl er gar nicht raucht.
Steht dann vor einem Zigarettenautomat und merkt so, fuck, so funktioniert das gar nicht.
Nee, genau, und wir haben voraussichtlich schon einen Sohn. So. Also, bevor ich mit meiner Filmbewertung anfange, haben wir noch ein sehr wichtiges Anliegen an euch. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Es kostet nichts und dauert wirklich nur ein paar Sekunden und es hilft uns aber sehr weiter, denn so können noch mehr Menschen unseren Podcast entdecken und so haben wir die Möglichkeit auch weiterzuwachsen. Daher freuen wir uns wirklich sehr über eine positive Bewertung bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Vielen lieben Dank, dass ihr uns unterstützt. Genau. Ja. Mit Kussi hinterher oder was?
Ja klar, cool. Das kommt von Herzen.
Richtig. Und jetzt kommt auch meine Bewertung von Herzen, genau wie die Aktionen, die von den beiden Hauptakteuren des Films durchgeführt werden. Und zwar habe ich mir den Dokumentarfilm One-to-One John und Yoko im Kino angesehen. Und am 30. August 1972 spielte John Lennon mit Yoko Ono im Madison Square Garden sein einziges vollständiges Konzert nach dem Ausstieg bei den Beatles. Das One-to-One, das war ein Benefizkonzert und der Dokumentarfilm nimmt dieses Ereignis, naja, so zum Dreh- und Angelpunkt und zeigt diese 18 Monate im Leben von Jon und Yoko. Es ist schwierig, wenn der eine mit J anfängt und der andere mit J gelesen
Jon
wird.
Jon und Yoko, von, wer kennt die beiden Schweden
ja,
nicht?
Ja, mit John, von John und Yoko. Genau, also er beleuchtet diese 18 prägenden Monate. Und der Film enthält sehr viel unveröffentlichtes, restauriertes Material, was ziemlich gut gemacht ist. Und dazu noch neu abgemischter Ton von seinem Sohn Sean Ono Lennon, also beziehungsweise von ihrem Sohn Sean Ono Lennon. Und ist daher ein sehr intensives Zeitdokument. Da habe ich mich sehr gefreut, dass ich den sehen durfte. Und an dieser Stelle folgt unbezahlte Werbung. Wir möchten kleinere Independent-Kinos unterstützen, die mehr Vielfalt als das Mainstream-Kino bieten. Deshalb stellen wir euch gerne unseren Kooperationspartner vor, das Kulturzentrum Moritzhof in Magdeburg. Da durfte ich den Film nämlich kostenfrei sehen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und das Moritzhof-Kino zeigt überwiegend europäische Filme, die oft in Originalsprache laufen. Und damit gehört das Kino auch zum Netzwerk Europe Cinema. Und es gibt regelmäßig Thementage und was wir auch sehr schön finden, jeden Dienstag kostet der Kinoeintritt nur 5 Euro. Außerdem gibt es dort Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche. Und wie der Name schon sagt, bietet der Moritzhof natürlich auch Ausstellungen und Konzerte an, da es sich ja um ein Kulturzentrum handelt. Und das ist etwas, was uns sehr gefällt. Wenn euch das auch interessiert, schaut doch gerne mal vorbei. Ihr findet die Adresse in unserer Folgenbeschreibung. Genau, Ende der unbezahlten Werbung. Und jetzt komme ich zu dem Ganzen, wie der Film mir gefallen hat. Ja, also es gibt ja zu John Lennon und Yoko Ono unglaublich viel zu sagen und ich habe mir überlegt, ob ich jetzt im Urschleim, sage ich mal, anfangen soll. Aber ich denke, alle wissen, wer das war, also im Fall von John Lennon und wer das ist, Yoko Ono lebt ja noch. Und da habe ich mich entschieden, da anzusetzen, wo der Dokumentarfilm ansetzt. Und zwar haben die beiden sich 1966 in London kennengelernt. Yoko Ono war ja auch lange vor John Lennon schon als Performance-Künstlerin tätig. Ne? Also sie ist ja eine bekannte Künstlerin und sie hat 1966 einen Ruf nach London erhalten und da sollte sie im Rahmen des Destruction in Arts Symposium ihr Cut-Piece aufführen. Und der Aufführung folgte die Einladung zu einer eigenen Ausstellung in der Londoner Indica Gallery. Und da war auch John Lennon und die beiden haben sich da kennengelernt und ineinander verliebt und hatten dann, was man nicht tun sollte, aber sie hatten 1968 eine Affäre und haben dann, genau, eine sehr schnelle Scheidung von den bisherigen Partnern angestrebt und haben dann auch 1969 geheiratet. Und sie haben 1971 ihr großes Haus in London gegen ein Zwei-Zimmer-Loft in New Yorker Greenwich Village getauscht. Meine Sprache ist auch schon hinüber. Ja, also sie haben einfach ihr Haus verlassen, sind umgezogen nach Greenwich Village, New York. Und das haben sie auch gemacht, um sich so ein bisschen von dem zu befreien, was ihm bis dato anhaftete. Ne? Also John hat ja seine bisherige Karriere bei den Beatles beendet, ist ja ausgetreten. Und Yoko Ono hatte ja mit unglaublich vielen, naja, ich sag's mal, sexistischen oder rassistischen Anfeindungen zu kämpfen. Es haben ja auch viele Fans vorgeworfen, dass sie schuld daran wäre, dass er bei den Beatles ausgestiegen ist. Also das alles hat sich so angestaut und da haben sie sich unter anderem entschieden, einen Neuanfang zu wagen. Und als sie dort in New York gelebt haben, haben sie Zugang zu dieser Subkultur gehabt. Das heißt, sie sind in diese Subkultur eingetreten. Haben da so Aktivisten kennengelernt wie A.J. Weberman. Und der war dafür bekannt, dass er Bob Dylans Müll durchwühlt hat. Das wird im Film auch gezeigt, wo ich mir denke, oh Gott. Und in dem Dokumentarfilm holt er auch so eine Spritze raus und sagt so, guck mal, eine benutzte Spritze. Und denkt sich jeder, um Gottes Willen, ich würde keine benutzte Spritze anfassen. Und wenn es die benutzte Spritze von Bob Dylan ist.
In Deutschland wäre das auch strafbar. Ey. Da macht man sowas nicht.
Ja, genau, also ja, also sie sind dann so in so einem Kreis getreten von vielen Leuten, die sehr politisch aktiv waren, ne? Also sie waren Teil der Bürgerrechtsbewegung, haben sich gegen den Vietnamkrieg eingesetzt, haben ja sich so in diesem Umfeld stark gemacht. Und man muss aber sagen, dass dieser Schwung von der Flower Power Bewegung leider so ein bisschen verglüht war. Und der Film One to One, John und Yoko, erzählt im Kern von diesen Jahren, die Lennon und Ono in Greenwich Village gewohnt haben. Und diese Geschichte ist eingebettet in dieses größere Gesellschaftspanorama der Zeit. Also das heißt, wir kriegen sehr viel Input. Erstmal zu diesen ganzen Bewegungen und politischen Aktionen, die es damals gab. Und dann eingebettet in die TV-Landschaft, die es damals gab, weil die beiden ja auch sehr gern ferngesehen haben. Und es handelt sich dabei um eine einzige große Collage, was ich sehr interessant fand. Dazu kommt noch, dass der Film auch emotionale Statements beinhaltet. Also es sind auch Telefonate mitgeschnitten worden. Die beiden äußern sich zu ihrer inneren emotionalen Welt. Zum Beispiel spricht auch Yoko Ono mal darüber, wie sie sich darüber gefühlt hat, dass sie nur als Anhängsel von John betrachtet wird. Also was sie sich eigentlich praktisch anhören musste die ganze Zeit. Sie sagt auch in dem Film unter anderem, Die Gesellschaft hat mich als Frau behandelt, die zu einem der einflussreichsten Männer unserer Generation gehört. Sein engstes Umfeld sagte mir, ich solle mich im Hintergrund halten, still sein und meine Arbeit aufgeben, so wäre ich glücklich. Was natürlich eine super harte Aussage ist. Und ich bin in den Film reingegangen, ohne zu wissen, was auf mich zukommt. Ich dachte mir, okay, da geht es um dieses Konzert, was sie geben sollten. Das interessiert mich. Ich bin ja sowieso sehr musikinteressiert. Also ich höre ja schon seit über 20 Jahren Rock und Metal. Ich habe auch eine Plattensammlung. Mein Vater hat mir viele Beatles-Platten auch geschenkt. Und ich mag die Beatles auch sehr gerne. Aber in dem Film, finde ich, kommt es sehr gut rüber, wie er sich gefühlt hat. Und ich finde es persönlich auch sehr wichtig, dass er den Schritt für sich gewagt hat, dass er eben gesagt hat, ja, ich möchte in meinem Leben auch noch was anderes erleben, was anderes entdecken. Daher fand ich den Schritt sehr, sehr wichtig und sehr mutig. Und ich sage das, obwohl ich die Beatles sehr mag. Also das heißt, ihr wisst, auf welchen Standpunkt ich da so hinaus will. Also das heißt, dass man eben durchaus das positiv unterstützen kann, auch wenn man jetzt die Beatles sehr gerne mag. Und ich mag auch Yoko Ono sehr gerne. Ich finde, sie geht leider sehr unter in dieser ganzen, ich nenne es mal Hate Speech. Das heißt, sie wurde nur eindimensional betrachtet und musste eben auch sehr viel einstecken, was ich auch sehr, sehr schlimm finde. Und der Film beleuchtet das eben alles. Und ich dachte, wie gesagt, der Film würde nur dieses Konzert beleuchten. Also das ist so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt. Der Film nimmt das, dieses Benefizkonzert, das war ein Benefizkonzert für eine bessere Betreuung von Kindern mit geistiger Behinderung. Das so ein bisschen als Dreh- und Angelpunkt und baut das alles so ein bisschen drumherum. Und ich dachte erst, es wäre halt nur etwas zu diesem Konzert und war erstmal sehr überfordert, als ich so die ersten 15 Minuten miterlebt habe, weil wirklich alles drin ist. Es ist eine riesige Collage von, wie ich schon erwähnt habe, von Telefonatmitschnitten, von TV-Mitschnitten, von Commercials, die im TV gezeigt worden sind damals, bis hin zu Fernsehauftritten von John und Yoko, bis hin zu emotionalen Statements. Es ist alles drin, sodass der Film erstmal wie eine gigantische Packung wirkt, die einen völlig überfordert. Ich dachte erst die ersten 15 Minuten, wow, das ist echt anstrengend. Also der Film erklärt sich selbst nicht, er nimmt einen mit auf eine Reise, aber man hat relativ schnell den Dreh raus und weiß, wie der Film das gemeint hat oder das meint. Man versteht sehr, sehr schnell die Struktur des Films, dass das Ganze drumherum aufgebaut ist, um ein riesiges Zeitdokument zu schaffen. Und nach den ersten paar Minuten war ich dann relativ schnell drin. Also man wird in diesen Sog sehr gut reingezogen und es sind wirklich schöne Aufnahmen und schöne Mitschnitte. Es ist eine schöne Qualität. Man wird richtig reingesogen, dass man das Gefühl hat, man ist wirklich dabei. Es werden auch Aufnahmen zum Beispiel vom Vietnamkrieg gezeigt, ungeschönt. Es werden diese Aufnahmen gezeigt von diesen armen Kindern, die so eine schlimme Betreuung durchmachen mussten. Das ist ja angelehnt an dieses One-to-One-Konzert, warum die sich dafür eingesetzt haben. Die Kinder mit geistiger Beeinträchtigung wurden in dieser Einrichtung unglaublich fürchterlich behandelt. Also die lagen da teilweise in ihren eigenen Fäkalien rum und so. Also das ist damals alles passiert und das zeigt der Film auch sehr, sehr gut. So dass er einen mitnimmt auf eine Reise, die einen wirklich emotional sehr nahe geht. Auch gerade, was Yoko Ono da erzählt, was sie da sich anhören musste, fand ich wirklich sehr wichtig. Und man sieht in dem Film auch, wie fortschrittlich John auch war in seiner Denkweise, ne? Dass er Yoko Ono viel unterstützt hat. Und also das fand ich super, super schön alles, wie das dann letztendlich doch umgesetzt wurde. Sodass ich letztendlich sagen kann, dass ich dem Film tatsächlich 4 von 5 Sternen gebe. Also es ist auf jeden Fall wert, sich ihn anzugucken, auch wenn man am Anfang wirklich überfordert ist und man sich denkt, was will dieser Film eigentlich? Versteht man es so relativ fix? Und dann ist klar, dass es ein wirklich sehr, sehr gut gelungenes Zeitdokument ist, das versucht wirklich alles einzufangen und ein Gesamtbild zu zeigen, was man so in der Film überhaupt noch nicht kennt. Also man fühlt sich wirklich an die Hand genommen und erlebt eben diese Zeit sehr, sehr hautnah. Also 4 von 5 Sterne von meiner Seite. Tada.
Ich bin da in dem Thema ja null drin. Also so Musik und so. Aber ich natürlich irgendwo Ono und John Lennon kennt man. Also selbst ich kenne die. Sind nicht uninteressant. Also zeigt er aber auch die so ein bisschen die Schattenseiten auch von denen? Oder werden die, gibt ja immer diese Dokus, gerade über Sportler, da wird immer das Beste nur rausgepult. Das haben die erreicht, das können die sind super geil, auch privat. Stimmt ja immer nicht, ne? Weil viele haben ja auch Dreck am Stecken. Mhm. Größtes Beispiel so Maradona beim Fußball. Da gibt es eine Doku, da zeigen sie auch, was für ein Arsch er teilweise war, dass er Party, Drogen und so. Und auch nicht immer der Coolste. wird da beides gezeigt oder ist das eher nur das Engagement, was wir machen?
Also es wird alles gezeigt. Also inwiefern sie jetzt Dreck am Stecken hatten, ich glaube gar nicht so sehr. Also es wird schon auch Kontroversen gezeigt. Also zum Beispiel, dass sie da mit diesem Webermann also die Zusammenarbeit beendet haben, weil er eben dann doch ein bisschen zu kontrovers war, mit was für Gegenwind die zu kämpfen hatten. Ne? Also ist alles mit drin. Also es zeigt ein komplettes Bild. Da ist nichts geschönt. Da wird alles so gezeigt. Es werden, wie gesagt, auch Originalaufnahmen vom Vietnamkrieg gezeigt, von TV-Ausschnitten. Also es ist alles so gezeigt, dass es ein komplettes Gesamtpaket ist. Da ist nichts irgendwie zensiert in irgendeiner Form.
Klingt wirklich interessant. Und startet ja wahrscheinlich jetzt gerade.
Nein, es läuft schon eine Weile im Kino und läuft auch noch eine Weile. Also genau, ich bin sehr froh, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe spontan gesehen, dass er läuft und dachte mir, oh, den will ich mir unbedingt angucken. Und ich wusste, wie gesagt, nicht, was auf mich zukommt. War positiv überrascht, obwohl man am Anfang ein bisschen überfordert ist, kommt man aber sehr, sehr schnell rein. Also so gesehen war es definitiv wert.
Die Vorkenntnis hilft, braucht man aber nicht.
Ja. Genau, braucht man aber nicht. Wie gesagt, ich habe das Wichtigste jetzt auch schon gesagt, was man wissen sollte, wenn man in den Film geht. Man muss ja nicht im Urschleim anfangen, wer das war oder wer das ist, weil Yoko Ono lebt ja, wie gesagt, noch. Ich denke, die meisten wissen, wer das, ja, um wen es sich da handelt. Daher reicht es zu wissen, wo der Film da ansetzt. Ne? Genau. Tada!
Merci!
Gerne! Far out, um den Slang hier aus der Zeit beizubehalten. Abgefahren, würden wir im Deutschen sagen. Ja, wir möchten euch Bescheid geben, dass Aswaha aufgrund von technischer Schwierigkeiten leider gerade nicht mehr an unserer Aufnahme teilnehmen kann. Deswegen wundert euch nicht, er ist jetzt leider nicht mehr verfügbar, so wie es jetzt aussieht. Ja.
Ja, der Leppi hat sie aufgehängt, aber die Schumpenmaske on.
Ja. Genau.
Dann mache ich mal mein Ding weiter. Und ja, ich würde mal sagen, ich habe diesmal vorher nicht wirklich viel verraten, um was es geht. Es ist halt, ich fange so an, im Original ist es ein Manga, wurde zu einer Trickfilmserie, also zum Anime. Es gibt ein OVA, haben wir aber schon mal besprochen, was ein OVA ist. Ich glaube, in irgendeiner Folge über Anime haben wir das, glaube ich, schon mal mit erwähnt. Oder wo wir bei Weekender gesprochen haben über, wie heißt der Film nochmal? Otsuki Dojo? War das richtig?
Odozuki Doji immer ja noch.
Und da haben wir das, glaube ich, besprochen, auch was ein OVA ist. Da könnt ihr da reinhören. Das ziehe ich jetzt nicht auf. Eigentlich komprimierte Serie, fertig aus. Ne? Um das mal ganz lapidar zu erklären. Und ich nenne dir mal Charaktere. Ich glaube nämlich, du kennst die Serie. Pass auf. Zum Beispiel, ich nenne dir natürlich jetzt die deutschen Namen. Thomas, Gordon, Eric, Steve, Simon, Harry, Elsa, Conny, Victor. Klingelt irgendwas. Bis jetzt.
Nein, nur bei Conny denke ich die ganze Zeit an diese blöden Conny-Memes.
Nee, jetzt kommen sozusagen die Hauptfiguren. Und ich kann vorher schon mal, ich habe mich heute auch passend ein bisschen angezogen.
Oh ja.
Philipp, Benjamin, Daniel, Charlie, Jeremy, Christoph, Tommy, Tino, Sascha, Kevin, Gregor und Mario. Klingelt immer noch nicht. Es geht um Fußball.
Ha, das klingt nach, warte mal, Gregor und Mario, das klingt nach den Kickers.
Genau, ich habe mir die Kickers angeguckt, gerewatcht.
Ja, die habe ich vorher auch gesehen. Jetzt habe ich einen Ohrwurm, cool.
Das ist das Einzige, was nicht, was komisch war. Also ich habe die Sache auf Crunchyroll, gibt's oder gab es jetzt eine Aktion, 30 Tage frei, ne? Auf vielen Prime-Kanälen gab es so eine Aktion oder gibt die vielleicht immer noch, müsst ihr halt selber nachschauen. Und da habe ich gedacht, komm, guckst du mir die Kickers wieder an und auch Captain Tsubasa baller ich mir danach mal rein, zumindest was dafür verfügbar ist. Und bei den Kickers habe ich halt, guckst du das auch mal an. Ich bin eher, früher war ich Team Tsubasa, bin ich ganz ehrlich, weil das war mir zu wenig Fußball bei den Kickers. Nur jetzt im Alter muss ich ganz ehrlich sagen, du hast halt immer die gleiche Story. Die liegen meistens hinten, durch irgendwas Neugelerntes gewinnen sie dann und du hast auch viele Sachen auf diese Nebenschauplätze. Der Fußball ist zwar mit Hauptbestandteil, aber dann kommen so Beziehungen, irgendwie Schlägereien, Stress, Freundschaft, da kommen viele, viele Sachen drumherum dazu, die auch teilweise wirklich, wenn man nachdenkt, selber als Junge habe ich auch Fußball gespielt natürlich und das passt alles aber auch so, ne? Gerade im Alter, die sind so Grundschule, finde ich ein bisschen jung eigentlich, was da teilweise dann für Themen sind, wie das da abgeht. Das war bei uns früher nicht so, dass es so heiß herging. Das Einzige, was ich halt sonst alles wirklich vergleichbar, wirklich mit als Kind Fußball spielen, nur die sind halt Viertklässler, Dritt-Viertklässler. Ich finde, da geht es dann doch schon viel zu viel irgendwie um Liebe. Das war zumindest in meiner Jugend nicht so. Und die Serie ist glaube, es war 84, 85, 87 kam das Anime dann raus. Und ja, also da fand ich ein bisschen.
Heißt es nicht der Anime?
Ich weiß es auch nicht. Kam das halt dann raus. Und super geil. Es müssten jetzt 26 Folgen sein, die es bei Crunchyroll zu sehen gibt. Also alle. Und dann diesen Over. Der ist aber auch wirklich, den müsst ihr nicht gucken. Da gibt es ein alternatives Ende vom Finale gegen die Teufel. Darum auch Teufelsdreier, ne? Jetzt macht der Joke ein bisschen mehr Sinn. Es geht also nicht um zwei Männer.
Der macht wirklich Sinn, aber es ist ziemlich strange, würde ich echt mal sagen, weil es halt einfach mal Kinder sind, Sven.
Also ich kannte vorher, wo ich die Kickers guckte, kannte ich Teufelsdreier nicht und nach How I Met Your Mother kannte ich erst Teufelsdreier, zwei Männer, eine Frau. Die haben trotzdem Teufelsdreier am Start, der heißt das so. Da kann ich doch nichts dafür.
Heißt es wirklich so?
Das heißt der Teufelsdreier. Wenn die vorne ihr Ding machen und dann auch das mit den Rollen später, das heißt da Teufelsdreier. Ich habe es auch geguckt.
Krass, da hat aber niemand, das ist krass, da hat ja niemand nachgedacht, denken die auch mal nur.
Wenn man ehrlich ist, es gibt halt Folgen, die sind ab 6 Jahren und dann gibt es wieder welche, die halt ab 0 sind. Und ich habe die geguckt und dachte mir, einmal spielen sie gegen Mädchen, packt Mario der einen auf Versehen an die Brust. Warum? Und die laufen mit Röcken. Und warum laufen die Mädchen nicht auch mit Hosen rum, sondern mit Röcken? Ich habe es nicht verstanden. Und dann ist die Folge halt, wo Mario in eine Umkleide geht, in Elsa, die Schwester von,
ich glaub, das
von
Gregor. Ich glaube, das kenne ich.
Und da steht die da auch in so normaler Unterwäsche. Man sieht halt natürlich nichts. Ist halt eine Prickelserie. Warum sollte man auch? Aber dachte ich mir, was machen die jetzt für einen Heckmeck draus? Und ganz zum Schluss tanzen diese drei Cheerleader-Mädels auf so einem Tisch. Und dieser Reporter Thomas, der steht da und guckt den halt, weil er von unten steht, unter den Rock. Und ich dachte mir, Leute, das ist eine Kinderserie. Was ist mit euch Japanern verkehrt? Aber jetzt als Erwachsener finde ich das schon lustig. Aber mal von den Dingern weg. Also die Themen sind cool, das ganze Ding, Fußball als Thema sowieso und alles daneben auch. Aber auch visuell haben die halt viel Verschiedenes gemacht. Die haben viele verschiedene Anime-Stile auch versucht reinzumachen. Ein paar Schattenspielereien, also pro Folge hast du immer was nicht so dieser normale Stil nur ist. Das ist mir halt früher auch nicht aufgefallen, aber das ist richtig cool. Ein bisschen recyceln sind ein paar Szenen natürlich in den letzten Folgen. Dann merkst du schon, okay, das haben sie aus der zweiten Folge einfach nur das gleiche Bild wieder genommen, da hingepackt. Das ist ein bisschen lazy, wie der ganze Over übrigens auch. Und ja, aber eigentlich ist das schon ein solides Ding. Und gerade wenn man Bock hat, ich würde den Film nicht gucken, wenn ich ehrlich bin, weil der ist halt, da fehlen diese Nebenhandlungen komplett. Da geht es halt nur ein bisschen um zwei Fußballspiele, wie Gregor ankommt und dann gegen die Teufel zweimal spielt. Und beim Ende, bei dem Over, braucht er nicht gucken, da gewinnen sie nämlich. Aber wie sie gewinnen, ist auch saudumm darum. Guckt euch die Serie an, geht schnell weg. 25 Minuten steht als Zeit da. Aber weil ihr natürlich den Anfang skippen könnt, weil bei Crunchyroll gibt es nämlich dieses tolle Theme. Wir sind die Kickers und so, der gibt's da nicht. Da gibt es nämlich den japanischen Original. Das ist nicht so catchy. Du hast in der Serie, hast du dieses, die Kickers, die schaffen das Tor. Also das hast du mal in der Serie drinne, mittendrin. Da kommt das ganz geil. Und überhaupt, die Musik ist der Hammer. Ist der Hammer. Also ich finde, es ist eine schöne Serie, die man auch als Erwachsener gut weggucken kann. Die macht richtig Spaß noch. Und wie gesagt, bei Crunchyroll gerade für frei. Zumindest war das noch 15 Tagen so. Aber müsste immer noch sein. Ich glaube, die machen dieses Angebot 2 Monate lang. Und das sind die Kickers. Also guckt euch das an. Es macht richtig Spaß. Ist auch eine, die kannst du auch immer heute immer noch mit Kindern gucken. Wie gesagt, da sind 2, 3 Sachen, wo ich mir sage, ja, okay, das mit dem Getanze da, das dauert 10 Sekunden, wo der da guckt. Aber sonst ist alles wirklich sehr kindgerecht und auch mit wirklich schönen Sachen, dass Freundschaft wichtig ist, dass man nicht nur als Ego, es gibt halt so Aufteilungen. Du hast anfangs die Story, wie Gregor ankommt, die sich als Team wieder finden müssen, weil die halt nur auf den Sack kriegen. Dann gewinnen sie erstmal auch nicht, dann irgendwann spielen sie mal unentschieden, dann gewinnen sie wieder und dann kommt ein Trainer Scott dazu, der schleift sie, er hat aber auch seine Gründe, das wird auch schön gemacht, ne? Ja, da spielen sie auch bei einem Ding dann gegen die Mädchen, dann spielen sie dieses Schulturnier mit dem Finale oder mit der dritten Runde, Finale ist ja nicht, spielen sie halt gegen die Teufel, dann cuttet das, dann hört das auf, dann kommen noch 3 Folgen, die auch anfangs mittendrin waren, da kommt ein neuer Spieler, nämlich Harry, weil Gregor sich komischerweise im Spiel verletzt. Ganz, ganz weirde Folgen. Und der ist halt so ein Ego und ein Arsch. Aber am Ende mögen sie ihn auch aus irgendwelchen Gründen. Und dann gibt es halt den Over am Schluss, den man sich nicht angucken muss. Wie gesagt, es ist eine schöne, super Serie. Macht Spaß. Kann man mit seinen Kiddies gucken. Mhm. Ich gebe da mal jetzt für die Serie, für den Over würde ich eine 3 von 5 geben, weil immer noch ganz gut ist. Aber für die Serie doch eine 4. Eine 4 von 5.
Okay, gut. Ja, identische Bewertung, ja. Super, okay. Das heißt also, das heißt wirklich Teufels 3.
Das heißt
also,
wirklich Teufels 3 so in der Serie.
Krass.
Darum, ich habe auch als erstes Teufels 3 habe ich nie anders, wirklich, das kam bei mir Teufels 3 auch erst wirklich mit How I Met Your Mother. Sonst hätte ich das auch nie, wahrscheinlich hätte ich es auch mal schon gewusst. Aber bis davor wusste ich das auch nicht, dass es dafür eine Bezeichnung gibt. Das war ein Dreier halt. Ob das nun zwei Männer eine Frau, zwei Frauen ein Mann, ist ja egal.
Ja, aber ich meine, bei den Kickers gibt es die Bezeichnung
jetzt auch. Das ist der Teufelsdreier. Der Sturmangriff ist der Teufelsdreier.
Der Sturmangriff ist der Teufelsdreier, okay. Dreier. Ja, ich wollte gerade sagen, aber da hat aber auch niemand bei den Kickers nachgedacht.
Also du,
ne?
Du hast also da teilweise, ist es ganz weird, die Übersetzung. Ah, sind die Namen anders? Was sie heutzutage, glaube ich, würden sie anders machen. Weil Gregor heißt Kakeru, Mario heißt Masaru. Bei der Schwester ist ganz weird. Bei Elsa, die heißt irgendwie Asumi, finde ich deutlich besser. Passt ja auch mehr zu Japan, also die hat japanischen Namen. Ne? Die haben halt alle anderen Namen. Und das haben sie halt übersetzt. Und du siehst das halt bei Crunchyroll, wenn dann irgendwie anfangs die anderen sind, Übersetzung ist dann halt das Japanische übersetzt. Und dann steht halt der richtige Name. Fände ich heutzutage deutlich geiler, wenn sie Originalnamen genommen hätten. Ja, das ist das einzige so ein bisschen Manko, was da wirklich ist. Und in der Synchro, das ist so funny, hin und wieder kommt wirklich so Slang raus, wo du denkst, das ist so heute, weil es ist so eine Szene gewesen, einfach Gregor unterhält sich mit Mario und sagt dann zu ihm, ich glaube, da ging es um seine Schwester und Harry wegen auf die Blumengeschenk. Und dann meinte Gregor, das würde ich auch gern wissen, Alter. Sagt er einfach mal so in so einer Kinderserie von Mitte der 80er, Alter. Aber was sagt er sonst nicht? Der hat sonst nicht diesen Slang irgendwie so komisch. Aber das ist so funny teilweise, weil die Synchronsprecher da teilweise, ich weiß nicht, gedacht haben, was mache ich jetzt einfach mal weg? Auch heute mache ich mal eher die Richtung, den Slang oder mal ein bisschen jugendlicher oder älter. Das ist schon funny. Und viele wurden auch im Original von Frauen gesprochen, die Kinder halt. Ne? War ja, ist ja gang und gäbe eigentlich im Anime. Und der Typ, der das gemacht hat, der ist ja Noriaki Nagai, der hat auch Shin-Chan. Hat er auch mitentwickelt.
Ah, sehr cool. Ja, ich habe Kickers früher auch geguckt und ich kann mich daran erinnern, also dass diese Probleme halt öfter auch vorkamen, ne? Dass auch so private Sachen mit dabei waren und man hat immer gesehen, wie lustig sich der Ball verformt hat. Ne? Der hat jeglicher Schwerkraft getrotzt, der sah irgendwann aus wie ein Frisbee, wenn die den so geschossen haben, so puh, muss ich denken, was hat der Ball für eine Kraft, ey.
Eine der mitletzten Folgen, da ist der Victor, der Tor, der Teufel, der hängt ja immer dann auch bei den Kickers so rum und hilft ihnen so ein bisschen, ne? Dann schießt der halt gegen eine Steinwand und der Ball dreht sich an der Steinwand. Leute, das ist eine Steinwand. Der würde einfach zurückprallen. Aber da ist wirklich, mit Logik ist da auch manchmal nicht viel. Ist auch nicht schlimm. Ist halt, wie gesagt, ist wirklich eine Kinderserie. Hat auch einen Preis für Anime, beste Kinderserie in 87 irgendwas. Und vor um die 80er halt auch gewonnen dann in Japan. Ist halt wirklich ein schönes Ding. Und halt nicht so ekliges 3D-Zeug, was es heute gibt dann in dem Bereich.
Ja, also ich bin auch eher Fan von gezeichneten Sachen. Ja, also auf jeden Fall klassisch, ne? Schön gezeichnet, kennt man von früher. Ja, auf jeden Fall ein super Nostalgiefaktor. Ich habe das früher, wie gesagt, auch sehr gerne geguckt. Und ja, ich mochte halt auch den Spirit so. Und wie gesagt, diese privaten Probleme da, dass es auch so um emotionale Sachen ging, um Freundschaften. Und wie gesagt, diese tolle Schwerkraftlogik ist der Hammer.
Hey, es macht Spaß. Und ich lese auch gerade, wo ich habe auch keine Ahnung von Anime, jetzt bin ich ganz ehrlich. Ich gucke dir auch nur, ob sie mir gefallen oder nicht. Und es lässt sich dem Shonen-Genre zuordnen. Haben wir da auch schon mal drüber gesprochen? Ja, ne? Wahrscheinlich schon.
Ne? Ja. Nee, ich glaube nicht, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Aber ja, das stimmt, das kenne ich auch, das Genre, richtig. Okay, dann vielen Dank. Wir hatten eine tolle Mischung und Aswaha konnte heute leider nicht mehr dran teilnehmen, weil sein Rechner abgestürzt ist, beziehungsweise sein Laptop. Ja, schade, aber sowas kann immer mal passieren. Ne? Es ist ja auch von vielen technischen Faktoren abhängig, ob eine Aufnahme funktioniert. Deswegen, ja, lässt sich Aswaha entschuldigen und ich hoffe, das ist okay für euch, dass er jetzt nicht leider vorstellen konnte, was für einen Film er jetzt vorbereitet hat. Ja, ihr hört Aswaha dann wieder in der nächsten Folge. Genau, Sven hält zwei Daumen hoch. Well.
Das sind keine Daumen.
Richtig. Dann würde ich sagen, dann hören wir uns in unserer nächsten Folge. Groovy Baby.